Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir haben die letzte Folge aufgenommen in diesem Studio. Wir hatten keine Klimaanlage.
Ja.
Es war brüllend heiß.
Schrecklich heiß.
Es war vor einer Stunde.
Ja, und es ist noch immer heiß.
Ich habe mich
Warum hast du das so cool angezogen?
Aus Respekt vor dir. Bist du mir böse, darf ich ablenken?
Bitte leg ab, ich kann gar nicht hinschauen.
Es ist furchtbar.
Du könntest doch die Krawatte entfernen.
Na, die Krawatte, die
lässt du?
Die lässt du? Aber ich nutze etwas, was uns unser lieber
Wie viel Grad hat's,
hier reingelegt hat.
35.
46. Er hat uns reingelegt, SOS Kühlpack.
Nicht die Firma vorlegen.
Ah! Das gehört?
Was hast du gemacht?
Du musst so draufdrücken, dass es knallt. Ich hoffe sehr, dass der Fadi diese Folge nicht sieht, weil der Fadi sagt ja, die Optik
Bei mir
ist alles.
Das. Kühlt das jetzt?
Nein, das ist grauslich. Ich mache das. Nein, nicht, das ist ja von mir schon. Warte mal, was ist das? SOS.
Schnelle Hilfe bei Verstauchungen, ja. Zerrungen und Prellungen.
So, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über unsere heutige Folge. Es ist eine besondere Folge. Wir haben wieder eine neue Idee. Bevor wir aber zur neuen Idee kommen, würde ich dich bitten.
Bitte.
Wir haben ja das noch nicht professionell gemacht.
Das
könnte man alles professioneller machen.
Ja.
Eine Werbezuschaltung.
Unbedingt. 6. Oktober, Mount Erbrecht live. Juridikum, Dachgeschoss, eine Veranstaltung von uns gemeinsam mit Senatspräsident Muska, vom
Dr. Gottfried Muska,
vom Obersten Gerichtshof, Senatspräsident, bitte. Vorsitzender des Fachsenats für Erbrecht. Wir diskutieren einen Tag lang die aktuelle Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zum Erbrecht, zum Verlassenschaftsverfahren und freuen uns auf hoffentlich viele Teilnehmer. Ich glaube, das wird eine spannende Veranstaltung. Wir gehen das erste Mal live und ich freue mich besonders darauf.
Weißt du, was mir jetzt auffällt?
Ja.
Also Anmeldung, wenn es noch geht.
www.mounterbrecht.com.
Ja. Aber mir fällt jetzt auf, weil wir sind ja hier irgendwie in einer Zeitschleife.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann wir das ausstrahlen, aber wenn diese Aufnahme ausgestrahlt wird, Wahnsinn, jetzt schwitze ich wieder, wie ein Satz. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann werden wir schon
kurz
davor, zwei Wochen vorher Werbung gemacht haben.
Ja.
Zwei Wochen vorher sind vier Wochen vorher Werbung gemacht haben, also Hinweise gegeben haben. Und eine Woche, das heißt, dann sind wir schon fünf Wochen.
Wir sind schon knapp davor. Melden Sie sich schnell an.
Na, vielleicht sind wir schon ausgebucht.
Ja, das kann sein.
Ja, begrenzte Teilnehmerzahl, also, es ist im Juridikum im Dachgeschoss. Wir haben nicht mehr Plätze als die Anzahl, die uns die sehr verehrte Frau Dekanin, liebe Grüße an dieser Stelle, gewährt dort oben. Wird ganz toll. Und das ist also keine Neuigkeit, aber wir haben heute eine Neuigkeit. Wir haben uns überlegt, wir müssen und wollen immer was Neues machen.
Mhm.
Immer nach vorn, immer positiv, immer mehr Positives in die Welt bringen, nicht sitzen bleiben. Du musst mich jetzt unterbrechen.
Das interessiert mich, wo das noch angeht.
Nicht nur schwitzen.
Neue Ideen.
Und was wir uns gedacht haben, was vielleicht sinnvoll sein könnte, ist, wir machen in regelmäßigen Abständen, hilf mir, wann haben wir gesagt, das haben wir schon besprochen, wie oft alle.
Sagen wir es einmal in regelmäßigen Abständen.
Oh, willst du dir offen lassen? Also, ich glaube, wir haben gesagt, alle drei Monate oder zwei Monate. Alle zwei Monate, alle acht Wochen widmen wir eine Folge aktuellen Rechtsprechungen des Obersten Gerichtshofs. Mhm. Und zwar nicht irgendwie, sondern jeder von uns, sowohl du als auch ich, pickt sich eine Entscheidung, die wir dann für ungefähr 20 Minuten besprechen. Du hast die Verantwortung für deine Entscheidung, ich habe die Verantwortung für meine Entscheidung. nämlich Verantwortung, dass wir diesen zeitlichen Rahmen einhalten. Und auf diese Art und Weise, wir haben aber keinen Namen dafür, Mount Erbrecht glossiert vielleicht.
Ja, so nennen wir es.
Mount Erbrecht glossiert.
Ja, genau.
So werden wir es nennen. Mount Erbrecht glossiert alle 2 Monate. Und wir starten. Ich darf beginnen.
Ich bitte dich. Ich bin schon neugierig.
Meine Entscheidung stammt natürlich von unserem verehrten Höchstgericht. Sie datiert vom 20. Jänner 2026 und trägt die Geschäftszahl 2 OB 2 aus 26 X. Und es geht um Paragraph 776. Eine Frage der Pflichtteilsminderung auf die Hälfte. Ja, was soll das heißen? Wir haben dafür bereits eine Folge aufgewendet. Ich weiß gar nicht, wie wir sie genannt haben, die tückische Pflichtteilsminderung. Ich versuche uns möglichst rasch ins Thema zu bringen. Also, Sie wissen, bestimmte nahe Angehörige müssen nach dem Tod des Verstorbenen etwas bekommen, und zwar die Nachkommen und der Ehegatte bzw. eingetragene Partner. Sie müssen etwas bekommen, weil das objektive Recht, das Gesetz dies anordnet, und das nennt man Pflichtteil. Dieser Pflichtteil, den kann der Verstorbene freiwillig hinterlassen oder freiwillig durch eine Zuwendung unter Lebenden erfüllen. Tut er das nicht, dann entsteht ein entsprechender Geldanspruch. Das heißt, der Pflichtteilsberechtigte hat einen Anspruch auf Bezahlung eines Geldbetrages. Die Höhe dieses Pflichtteilsanspruchs ergibt sich aus einer Quote von der gesamten reinen Verlassenschaft, das ist der Vermögenserfolg, den der Verstorbene übrig lässt. Und diese Bemessungsgrundlage wird nach den sehr komplizierten Regeln der Hinzu- und Anrechnung von Zuwendungen unter Lebenden, konkret Schenkungen und ihnen gleichzuhaltenden Zuwendungen, verändert. Uns geht es hier um die sogenannte Pflichtteilsquote. Die Pflichtteilsquote beträgt grundsätzlich die Hälfte jener Quote, die ein Nachkomme oder Ehegatte erben würde, so es kein Testament gäbe. Konkretes, einfaches Beispiel: 2 Kinder, kein Ehegatte. Gäbe es kein Testament, so würden diese beiden Kinder jeweils die Hälfte erben. Im konkreten Fall, auch im Sachverhalt nach meiner Entscheidung, gab es ein Testament, es waren 2 Söhne, und in diesem Testament war einer der beiden Söhne zum Alleinerben eingesetzt. Damit ist klar, dieser testamentarische Erbe ist der Alleinerbe, sofern das Testament wirksam ist und nicht aus irgendwelchen formellen Gründen oder wegen Testierunfähigkeit oder Willensmängeln bekämpft würde, das war nicht der Fall. Der andere Sohn ist kein Erbe, aber ihm steht der zwingende Pflichtteil zu, die Hälfte der gesetzlichen Erbquote, das heißt 1/4. Und davon wiederum, von dieser Quote, die das Gesetz in den Regeln des Paragraph 758 und 760 näher determiniert, davon macht jetzt der Paragraph 776 eine ganz wesentliche, nicht Ausnahme, aber er gibt eine Spezialbestimmung. Er räumt dem Verstorbenen die Möglichkeit ein, diese Quote um die Hälfte zu mindern. Und zwar durch eine letztwillige Verfügung kann er das mindern, wenn er und der Pflichtteilsberechtigte, und das ist jetzt der Knackpunkt, zu keiner Zeit oder zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Verfügenden nicht in einem Naheverhältnis standen, wie es zwischen solchen Familienangehörigen gewöhnlich besteht. Ich wiederhole noch einmal mit anderen Worten. Wenn ein Vater zu seinem Sohn, im konkreten Fall war es ein Vater, der verstorben ist, entweder niemals oder, und jetzt kommen die Worte, zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod des Verfügenden kein nahe Verhältnis hatte, wie es zwischen Eltern und Kindern üblicherweise besteht, hatte, dann kann er die Quote mindern. Das Gesetz enthält dann auch noch eine Gegenausnahme in Absatz 2, wenn dieses nahe Verhältnis fehlte, weil es der Erblasser, ich bin jetzt ein bisschen ungenau, nicht zugelassen hat, aktiv, auch darüber kann man dann im Detail diskutieren, dann kann er nicht mindern. Worum es in dieser Entscheidung nun ging, war ein spezieller Aspekt, auf den will ich mich jedenfalls konzentrieren, nämlich wann muss dieser längere Zeitraum gefehlt haben und wie lang muss dieser sein. Nun, zunächst zum längeren Zeitraum. Hier gibt es eine bereits vorangehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die sagt, bei Eltern, Kindern, schaue ich dich schon groß an, der Oberste Gerichtshof sagt nicht, in jedem Fall mindestens 20 Jahre. Er lässt sich da ein bisschen eine Hintertür offen, man weiß es nicht so genau, aber offenbar,
sag ich jetzt einmal,
in der Regel 20 Jahre.
Ganz kryptisch, was er damit gemeint hat.
Ja, und er bezieht sich eigentlich vom Wortlaut, weil du wirst ja heute kommen sehr viel mit Wortlaut.
Wieso glaubst du das?
Ich glaube, ich sehe das schon in deinen Augen. Zumindest über einen längeren Zeitraum vor dem Tod. Ist ganz interessant, wie legt er eigentlich das zumindest aus? Warum steht da zumindest? Okay, darüber reden wir
nachher. Gut.
Also jedenfalls die Rechtsprechung sagt, in der Regel 20 Jahre. Und jetzt geht es aber weiter, es steht vor dem Tod des Verfügenden. Die Frage ist nun, müssen diese 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre, die er kein nahe Verhältnis hatte, muss diese Entfremdung bis zum Tod angedauert haben oder nicht? Und diesbezüglich kann man diese Entscheidung recht rasch.
Wie war da der Sachverhalt noch einmal ganz genau?
Also zu dem komme ich. Ich möchte zuerst wiedergeben, was da die Literatur sagt. Der Oberste Gerichtshof ist der allgemeinen Meinung gefolgt, wonach es ganz eindeutig sei und selbstverständlich und alles andere sei abwegig, weil aus dem Wortlaut eindeutig klar, dass dieses Naheverhältnis gefehlt haben muss bis zum Tod. Weil ja im Gesetz steht vor dem Tod. Und Sie merken schon...
Mach dich doch nicht lustig drüber.
Ich mache mich drüber lustig, ich darf das auch machen. Denn ich bin der Einzige gewesen, der in einem der allerersten Beiträge zum Gesetz die ketzerische These aufgestellt hat. Es kommt nicht darauf an, dass es bis zum Tod geht. Hauptsache irgendwann zu Lebzeiten war so eine lange Entfremdungsphase, sodass der Verstorbene dann die Möglichkeit eben bekommt, vom Gesetz die Pflichtteilslast zu mindern. So war irgendwie ein ganz früher Aufsatz nach dem neuen Gesetz aus dem Jahr 2015, ein Aufsatz von mir, nicht tiefer begründet, sondern einfach einmal so hingeschrieben im Sinne, ich weiß gar nicht wieder, was ich da dazu geschrieben habe im Detail, ich glaube, ja, im Sinne des Telos, das Wort kam sicher nicht vor, dass der Erblasser die Testierfreiheit halt tunlichst erweitert werden sollte. Und dieser Fall, und deswegen bringe ich das, es ist eigentlich gar kein, auf den ersten Blick gar keine größere Besprechung wert, weil wie gesagt, alle anderen nach mir in der Literatur, ich weiß nicht, ob du auch was geschrieben hast, aber alle sagen das Gegenteil, es muss bis zum Tod anhalten. Und jetzt hört ihr den Sachverhalt an. Sind die beiden Söhne, okay? Wenige Wochen vor dem Tod setzt er den einen Sohn zum Alleinerben an und den anderen mindert er auf die Hälfte, weil seit Jahrzehnten kein Naheverhältnis bestanden habe, wie zwischen Eltern üblich. So, und der Sachverhalt liefert folgenden Hinweis. Der Kläger ist der Sohn des Erblassers aus erster Ehe. Nichts Ungewöhnliches. Die Ehe wurde geschieden, als der Kläger 3 Jahre alt war. Danach gab es ganz sporadisch und später gar keinen Kontakt mehr. Mit 18 Unterhaltsstreitigkeiten. Distanziertes Verhältnis. Leider steht nicht, wie alt der Verstorbene wurde in dieser kurzen Zusammenfassung. Jetzt müsste man manipulieren. Will ich nicht. Jedenfalls, es blieb danach bei einem distanzierten Verhältnis. Der Erblasser strebte keinen Kontakt an. Er reagierte nicht auf sein Schreiben. Der Kläger fühlte sich gekränkt. Und dann ging es dem Ende zu. Der Kläger kommt ins Krankenhaus und, nicht der Kläger, der Verstorbene, der später Verstorbene kommt ins Krankenhaus und sein Sohn, der spätere Kläger, stellt den Kontakt her. Er besucht ihn im Krankenhaus, sie führen Gespräche über tiefergehende Themen, sie kommen überein, sich zu versöhnen, besucht ihn wöchentlich, half ihm bei Problemen, spielte regelmäßig mit ihm Schach. Ab 2021. Wann ist der gestorben? Es steht nicht drinnen. So lang kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls Jahrzehnte kein Kontakt. Ja. Dann kümmert er sich rührend, als der im Krankenhaus ist. Es ist also wirklich brutal heiß. Gut. Ungeachtet dessen macht aber dann unser Verstorbener, so nennt man das im Gesetz, ein Testament, mindert ihn, offenbar vollkommen testierfähig und kann das jetzt nicht. Unwirksam,
übrigens,
die Minderung, weil die in den letzten...
Minderung gemacht hat, ja, war offenbar schon wieder vereinzelter Kontakt.
Ja, das ist also er macht, es ist nicht ein Alttestament aus der Zeit von vor irgendwann. Ich glaube, es ist vielleicht, wir kennen den Sachverhalt nicht im Detail. Alles ist wichtig beim Sachverhalt. Was schwingt darüber zum zweiten Senat, stelle ich mir vor. Wir wissen nicht, möglicherweise gab es vorher kein Testament, es ist keins erwähnt. Ist schon auch komisch, nicht? Der macht ganz spät ein Testament. Warum macht er so spät ein Testament? Das sind alles Spekulationen, ich war nicht beteiligt. Vielleicht erschien das irgendwie... zwischen den Zeilen ein bisschen sehr pushy von dem anderen Sohn, nicht, der eingesetzt wurde. Aber abstrakt gesehen ein Paradefall. Ich simplifiziere, jemand hat jahrzehntelang keinen Kontakt, darf deshalb, könnte deshalb mindern, unterstelle ich jetzt. Und dann hat er, ich spitze es natürlich zu, ein halbes Jahr wieder engen Kontakt, versöhnt sich, und darf dann nicht mehr mindern oder kann nicht mindern. Das Gesetz lässt die Minderung nicht zu. In der Auslegung nun des OGHs und der einhelligen Auffassung. Und das bekümmert mich. Und ich möchte die Diskussion hier im Sinne einer Glosse anreichern durch folgende Beobachtung. Bei extrem langen, gestörten Verhältnissen liegt natürlich die Möglichkeit einer Enterbung nahe. Und in der Praxis wird man in der Situation, wenn man den Wunsch hat, dem entfremdenden Kind möglichst wenig zukommen zu lassen, nicht bloß eine Pflichtteilsminderung anordnen, sondern auch eine Enterbung anordnen. Und sollten die Voraussetzungen der Enterbung vorliegen, dann würde die bloße Veränderung des Verhältnisses zum Täter, sage ich jetzt, die Enterbung selbst nicht beseitigen. Es bräuchte einer neuen Verfügung.
Mit einer Ausnahme.
Mit einer Ausnahme, die ja uns Wissenschaftlern sehr, sehr schmerzhaft ist, erscheint, nämlich das 773 Absatz 2. Wenn die Testierunfähigkeit vorliegt und die formgerechte Verzeihung, der formgerechte Widerruf nicht möglich wäre. Sehr tricky. Aber lass es uns vielleicht ganz schlank mein Argument irgendwie davor bringen, also diesen Ausnahmefall ausgeblendet. Ich ordne eine Enterbung an und eine Pflichtteilsminderung. Beides. Warum? Eventualiter die Pflichtteilsminderung. Wenn meine Enterbung nicht wirkt, dann mindere ich den Pflichtteil wenigstens auf die Hälfte.
Genau.
So. Und dann... Und es war tatsächlich so, dass in den letzten 3 Monaten meines Lebens ich mich mit dem wieder super verstanden habe. Es gibt aber kein neues Testament. dann wäre, wenn die Enterbung nachgewiesen werden könnte, das heißt, wenn man sagt, das war so lang, 26 Jahre und ich weiß nicht, so verwerflich von dem Kind, dann wäre die Enterbung wirksam. Wenn man aber bei der Beurteilung der objektiven Enterbungsvoraussetzungen zum Schluss käme, ja, dafür reicht es nicht, nämlich ich muss auch nennen, welcher Enterbungsgrund das wäre.
Das wäre das 770 Vernachlässigung Ziffer familienrechtlicher Pflichten.
Danke dir, also der 770 Ziffer 5, der schwand mir vor. Ja. Wenn das dann herauskommt im Verfahren, na, no, das reicht nicht, es waren nur 22 Jahre und das ist noch keine Enterbung, sondern es wären die Voraussetzungen für die Pflichtteilsminderung gegeben. Und da kommt dann diese angeblich so ganz überzeugende, zwingende Auslegung des 776 daher, die sagt, das muss bis zum Tod sein.
Ja, das kann man schon kritisch sehen, ich verstehe dich auch.
Danke.
Lass mich nur noch ganz kurz diesen Unterschied zwischen Pflichtteilsminderung und Enterbung präzisieren, damit das auch klar ist. Wenn es Lebensphasen der Kontaktlosigkeit gibt, ja, dann kann das, wenn das eine gewisse Dauer reicht und so weiter, eine Pflichtteilsminderung rechtfertigen. Wenn in der Kontaktlosigkeit aber auch ein gewisser Unwert steckt, dann kann das rechtfertigen eine Enterbung wegen gröblicher Vernachlässigung familienrechtlicher Pflichten. Was in dem Sachverhalt genau war, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht. Ja. Vor allem, es ist ja keine
aber
Enterbung angeordnet, das ist auch so komisch.
Es ist nur ganz wichtig, bei so diffusen Sachverhalten, wo man oft nicht weiß, hat sich das Kind, das ja eine gewisse Kontaktpflicht auch zu den Eltern hat, einfach grundlos zurückgezogen, sich nicht mehr interessiert, vielleicht in Notlagen sich nicht interessiert und so weiter und so fort. Da sind wir schnell einmal eher bei der Enterbung und daher ist es wichtig, so wie du es gesagt hast, letztwillig primär die Enterbung anzuordnen und subsidiär, falls die nicht wirksam sein sollte, die Pflichtteilsminderung, das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Ich muss sagen, ich traue mich jetzt gar nicht formulieren, weil du hast schon gesagt, ich werde mit dem Wortlaut kommen. Nicht. Vom Wortlaut her ist es für mich auch relativ klar, dass es der Gesetzgeber wirklich so gemeint hat. Vor dem Tod kann nur bis zum Tod heißen, weil was soll sonst bedeuten? Nach dem Tod kann man sowieso keinen Kontakt mehr haben. Aber ich stimme dir zu, es ist von der Wertung her irgendwie eigenartig, weil wenn du dir zum Beispiel zwei Sachverhalte überlegst, ja, Sachverhalt 1, die haben ein super familiäres Verhältnis, Vater und Sohn, um jetzt bei diesen Verhältnissen zu bleiben. Bis der Sohn 40 ist, die leben familiär und so weiter. Und dann gibt es 20 Jahre keinen Kontakt. Dann darf ich den Pflichtteil mindern. Während hingegen, wenn die nicht einmal die Kindheit des Sohnes verbracht haben, gar nicht. Und dann gibt es am Ende von mir aus ein Jahr Kontakt, dann ist eine Pflichtteilsminderung plötzlich nicht möglich. Das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig.
Du kommst irgendwie vom Menschlichen her. Ich finde es auch tatsächlich, erzähle ich immer wieder, mich berührt das schon, dass es dann das eine Kind gibt, das den Alten jahrzehntelang ausgehalten hat, muss man auch sagen. Ja. Jahrzehntelang
die ganze. Ein noch menschlicherer.
Ja, extrem menschels, ja, die hat den ausgehalten, der hat den jahrzehntelang zugehört und der andere schleicht sich an, ein bisschen überzeichnet ist von mir womöglich, ja, in den letzten 3-4 Monaten und spielt ein bisschen Schach im Pflegeheim. Noch einmal, ich war im Verfahren nicht beteiligt und es hat nichts mit dem konkreten Sachverhalt zu tun, ich kenne den Sachverhalt nicht. Ja. Und macht jetzt da ein bisschen auf Show und schon poppt die Pflichtteilslast um 100% auf.
Aber lass mich dazu noch Folgendes sagen. Es ist ja entscheidend, das haben wir natürlich präzisiert, dass dann nicht bloß wieder ein Kontakt entsteht oder vielleicht erstmals ein Kontakt entsteht, sondern ein solcher, wie er üblich ist zwischen Vater und Sohn. So, das ist ja die wichtige Voraussetzung. Das heißt, wenn die dreimal
Kontakt haben. Genau genommen hatten, solcher, der nicht so ist, dass keiner ist. Steht nicht im Gesetz,
es muss wieder so sein. Nein, es muss einer, typisch gesagt, oberste Gerichtshof auch für ein Vater-Kind-Verhältnis. Ja. Und jetzt muss man dazu natürlich schon auch sagen, und das macht es auch interessant, was ist denn, wenn wir jetzt genauer hinblicken, ein typisches Vater-Sohn-Verhältnis bei einem Vater, der vielleicht 85 ist, wir wissen es nicht, im Spital liegt und seinem Sohn.
Schön, aber jetzt kommst du mir sehr entgegen. Jetzt kommst du mir sehr entgegen.
Nein, ich
und
will
wir
nur,
zwei müssen eine Klasse schreiben.
Ich will
zum
nur,
Punkt, weil wir müssen zu deiner Entscheidung und ich habe die Verantwortung auf die Zeit
zu schauen. Da kommst du ja schon zu einem in dieser Lebensphase typischen Vater-Sohn-Kontakt, wenn du hin und wieder besuchst und sprichst miteinander. Das ist ja eine automatisch
ein ganz
andere Intensität, als du sie bräuchtest, wenn du ein Vater-Kind-Verhältnis hast, während das Kind zum Beispiel minderjährig ist. Das heißt, du kommst, das will ich nur sagen, bei einer späten Kontaktaufnahme ganz leicht dazu, dass ein Kontakt im Sinne des 776 dann plötzlich gegeben ist. Stimmt. Ganz leicht, da reichen ein paar Besuche.
Letzte Worte dazu, die Pflicht als Minderung und Enterbung geht auch stillschweigend. Mhm. Das heißt, dieses Theater, das ich beschrieben habe,
ja, aber entschuldige, wichtig, nur verzeih, dass ich kurz unterbreche. Wenn du die Pflicht als Minderung angeordnet hast, hast du aber nicht stillschweigend wahrscheinlich die Enterbung
stimmt,
angeordnet.
Aber abstrakt ging es still. Das heißt, in einem Testament, in dem der nicht erwähnt würde, in dem Fall nicht, würde man dann über beide Aspekte sprechen und wie gesagt, vollkommen verschiedene Bedeutung der späten, bloßen Annäherung ohne neue Testierung bei der Pflicht als Minderung oder bei der Enterbung. Und abschließend dazu, und dann kommst du drauf, das ist eben, jetzt bin ich so hektisch, weil wir wollten zwei Entscheidungen machen. Mhm. Hören Sie sich bitte an unsere Folge über die gefährliche Pflicht als Minderung.
Ja.
Die Pflichtteilsminderung ergibt für den Testator aus wirtschaftlicher Sicht nur dann Sinn, wenn für den Fall, dass sie erfolgreich ist, auch sein Testamentserbe davon profitiert und nicht etwa irgendein Kindeskind oder irgendein Geschwisterteil. Das war in dem Fall nicht so. Da gab es nur die beiden Söhne und da war der Streit über die Wirksamkeit der Pflichtteilsminderung aus der Sicht des anderen Sohnes ein Streit, der ihm etwas gebracht hätte, wenn er gewonnen hätte. Ja?
Mhm, stimmt.
Danke dir, mein Lieber. Das war 2OB226Z. Vielleicht möchte irgendjemand einmal sich das rechtlich neu anschauen.
Ja. Ja, was hast du damit gebracht? Ich habe eine Entscheidung mitgenommen, die jetzt schon etwas durchnässt ist, nicht von meinem Schweiß, sondern von den Tüchern, die wir da...
Schaut recht ekelig aus.
Muss ich sagen. Ja, schaut wirklich ekelig aus.
Gestattest aber ich hoffe, man du, sieht das nicht. Gestattest du, dass ich die Krawatte ablehne?
Ich gestatte.
Das ist ein ganzer Flinke.
Das ist die Entscheidung 2OB aus 182-25S vom 19. Mai 2026. Also wir sind sehr aktuell. Und ich darf zunächst den Sachverhalt schildern. Die Erblasserin stirbt 2022, hat mehrere Kinder hinterlassen und darunter eine Tochter, die dann auch Klägerin in unserem Verfahren ist. Und es gibt einen vorverstorbenen Sohn, der ist also vor der Erblasserin verstorben. Und diesem Sohn hat die Erblasserin zu Lebzeiten eine Liegenschaft übergeben, einen landwirtschaftlichen Betrieb samt Liegenschaft übergeben. Er hat dann, dieser Sohn, der dann vorverstorben ist, die Hälfte davon seiner Ehegattin geschenkt, dann ist er verstorben und sie hat die andere Hälfte bekommen. Die Ehegattin, also die Schwiegertochter unserer Erblasserin, ist daher Alleineigentümerin mittlerweile dieser Liegenschaft. Und unsere Tochter, die Klägerin ist, ist also eine der Erbinnen, aber im Nachlass sind nur 2.500 Euro.
Moment, was war mit der Liegenschaft? Ich kenne mich nicht mehr aus. Das heißt, unsere Verstorbene hatte zwei Kinder, ist das richtig?
Mehrere Kinder.
Mehrere?
Aber uns interessieren jetzt nur zwei.
Und einer war der Sohn.
Ja.
Und der hat zu Lebzeiten von ihr die Hälfte oder den ganzen Hof bekommen.
Den ganzen Hof bekommen.
Den ganzen
hat
Hof.
Die Hälfte weitergeschenkt an seine Gattin.
Also er ist dann auch gestorben,
dann aber vorher gestorben,
das weitergeschenkt. Und dann, ist als er gestorben ist, ist seine Erbin geworden.
Genau,
und sie das ist jetzt alleine. Diese Gattin, die Schwiegertochter ist allein Eigentümerin
der Liegenschaft.
Ja, aber einerseits aufgrund einer Weiterschenkung und andererseits, indem sie an seine Stelle getreten ist als Universalerbe.
So ist es.
Okay.
In der Verlassenschaft sind jetzt nur 2.500 Euro. Das ist nicht viel. Und die Klägerin, diese eine Tochter, von der wir jetzt sprechen, die hat zuletzt die Erblasserin, die Mutter, gepflegt. Und wir haben ja über das Pflegevermächtnis, ich glaube, da haben wir sogar drei Folgen gehabt, Christian, das haben wir ausführlich besprochen.
Und dann kommst du mit der Entscheidung daher.
Naja, wir müssen ja fortsetzen.
Ja, du hast recht.
Das ist ein neuer Aspekt, den wir noch nicht hatten. Pflegevermächtnis haben wir besprochen. Wenn eine nahestehende Person, das ist definiert in § 677 Absatz 2, den Verstorbenen in den letzten 3 Jahren vor dem Tod zumindest über 6 Monate hindurch in nicht bloß geringfügigem Ausmaß gepflegt hat, Achtung, relativ weiter Pflegebegriff, dann steht dieser Person ein Geldanspruch, ein Pflegevermächtnis zu. Und sie sagt nun, die Tochter, ich habe gepflegt und mir stehen als Abgeltung für meine Pflege, als Pflegevermächtnis 37.000 Euro zu. Im Nachlass ist aber nichts mehr oder fast nichts mehr vorhanden. Und auf welche Idee kommt die Pflegevermächtnisnehmerin nun? Sie kommt auf die Idee, sie könnte den Beschenkten bzw. die Ehegattin des Beschenkten haftbar machen nach § 789 ABGB. Im § 789 ABGB geht es an sich überhaupt nicht um das Pflegevermächtnis, sondern da geht es um die Haftung des Geschenknehmers bei der Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen. Dort heißt es nämlich, wenn bei Bestimmung der Pflichtteile Schenkungen hinzu- oder angerechnet werden, die Verlassenschaft aber zur Deckung der Pflichtteile nicht ausreicht, kann der verkürzte Pflichtteilsberechtigte vom Geschenknehmer die Zahlung des Fehlbetrages verlangen. Und unsere Tochter, die Klägerin, hat jetzt keinen Pflichtteilsanspruch, sondern ein Pflegevermächtnis, stellt sich aber auf den Rechtsstandpunkt, dass das Pflegevermächtnis irgendwie etwas Pflichtteilsähnliches ist, ein pflichtteilsähnlicher Anspruch, und daher sei dieser § 789 analog anzuwenden, und daher habe sie gegen die Beschenkte, gegen die Ehegattin als Rechtsnachfolgerin des Beschenkten einen Anspruch. Wie läuft das Verfahren? Das Erstgericht weist das Klagebegehren ab, das Berufungsgericht bestätigt und dann schaut sich das der oberste Gerichtshof an.
Entschuldige, das Erstgericht sagt,
weist ab.
Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.
Ich wollte noch nicht auf die genaue Begründung, aber weist ab. Berufungsgericht bestätigt, lässt die Revision zu, es kommt die Revision.
Darf ich da kurz nur einhaken?
Ja, gerne.
So wie du es vorhin gemacht hast, einfach nur.
Ja, bitte, natürlich.
Um vielleicht die Rechtsgrundlage, also jetzt diese Gesetzesbestimmungen, die, müssen wir vielleicht an der Stelle dazu sagen, das sind gerade das Pflegevermächtnis vollkommen neu eingeführt durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 mit Wirkung 2017. Das Recht ist trüb, es ist in vielen Bereichen noch zu entdecken. Die Fragen werden untersucht, die Probleme vielleicht noch gar nicht alle gesehen. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der möglicherweise vom Gesetzgeber gar nicht wirklich gesehen wurde, als er eben neu eingeführt hat, diesen Anspruch auf das Pflegevermächtnis, der steht im § 677.
78, ja.
Bestimmte Personen, nicht nur Pflichtteilsberechtigte, sondern an andere Personenkreis, nahe Angehörige und sonstige nahestehende Personen.
Zum Beispiel auch die Schwiegerkinder.
Da steht im 677 Absatz 3. Die kriegen unter bestimmten Voraussetzungen Cash für ihre Leistungen zu Lebzeiten. Das nennt das Gesetz Vermächtnis, nicht? Das Pflegevermächtnis. Und man müsste dann gehen in 649 ABGB, wo ganz allgemein geregelt ist, aufgrund eines Vermächtnisses erwirbt der Vermächtnisnehmer, der Berechtigte, eine Forderung gegen die Verlassenschaft und nach der Einantwortung gegen die Erben. Und in unserem Fall ist die Verlassenschaft so gering, dass nichts zu holen ist und es wird gar keine Einantwortung geben. Und jetzt diese kreative Idee.
Ja, kann man probieren.
Absolut, die auch in der Literatur schon vertreten wurde.
Darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen.
789, den du genannt hast, ich bin jetzt nur beim Wortlaut, wo das Gesetz sagt, wenn für der Pflichtteil aus der Verlassenschaft nicht gedeckt werden kann, also eigentlich ganz was anderes, dann kann man unter gewissen Voraussetzungen auf die Beschenkten und der Lebenden greifen.
Ja.
So, und das probiert
und jetzt
die.
Untersucht ja. der oberste Gerichtshof, ob hier wirklich eine Analogie gerechtfertigt ist, ob hier wirklich eine planwidrige Lücke besteht und ob es sich bei diesem Vermächtnisanspruch wirklich um eine Art Pflichteinsanspruch handelt. Und stellt zunächst, und ich finde die Entscheidung ist ganz auch schön zu lesen, stellt zunächst dar, wie der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes dieses Pflegevermächtnis eingeordnet hat, nämlich eigentlich sehr unentschlossen und sehr unklar eingeordnet hat. In der Rechtsprechung ist doch immer von der janusköpfigen Rechtsnatur des Pflegevermächtnisses die Rede, weil es irgendwie zwischen Vermächtnis und Pflichtteilsrecht liegt. In Wahrheit ist es ja auch so, der oberste Gerichtshof betont, es ist irgendwie, es ist ein bisschen Vermächtnis, es ist ein bisschen pflichtelsähnlich, aber es hat natürlich aufgrund der Abgeltungsfunktion auch irgendwie einen bereicherungsrechtlichen Charakter. Meines Erachtens ist es nicht nur janusköpfig, wenn man so will, aufgrund dieser Dreierelemente würde ich sogar sagen, kerberusköpfig, nicht?
Bist du narrisch? Na, da lasse ich die jetzt nicht aus. Nein. Habe ich das letzte Mal gesagt. Was denn? In meiner Profession als Professore darf ich immer sagen, was heißt das, ich käme nicht aus. Wer war der Janus und wer war der Kerberus?
Der Janus, ich blamiere der mich. Der Janus war, glaube ich, ein römischer Gott. Ein Gesicht nach vorne und nach hinten hatte.
Daher kommt dieser Begriff.
Und irgendwie in die Zeit, in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Deswegen heißt es auch Jänner, Januar. Weil da das neue Jahr beginnt.
Hallo. Ja, ja. Und der Kerbi?
Und der Kerberos, das ist so ein dreiköpfiger Höllenhund. Aus der griechischen Mythologie.
Und beim Harry Potter.
Da kommt er vor?
Ja, da gibt es ja auch, nein, Hölle nicht, aber da gibt es ja so einen Hund im ersten Teil. Ja,
der das der Kerberos ist.
Ich glaube, ich muss dringend meine humanistische Bildung nachholen. Aber wir haben vielleicht auch Seher, die den Harry Potter mögen.
Also jedenfalls.
Gut, du Kerberus bist ja so ein Kerberus-köpfig.
Nein, also gut, also das Pflegevermächtnis.
Kerberus heißt es, oder nicht Kerberus?
Kerberus. Schaust du mal nach?
Na, wo soll ich nachschauen? Da müsste ich jetzt. Wir haben keine Zeit
weiter. Aber es ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Und dieser pflichtteilsähnliche Charakter, den kann man natürlich schon aus einigem ableiten, weil dem Pflegevermächtnis ja nach dem Gesetz eine gewisse pflichtteilsähnliche Bestandskraft zukommt, nicht? Nämlich jene, wieso schaust du so? Ja, du kannst das Pflegevermächtnis nur entziehen bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes. Und du kannst vorweg nur verzichten in Form eines Notariatsaktes nach 551 ABGB. Und es steht auch das Pflegevermächtnis neben dem Pflichtteil zu. Und es hat der Pflegevermächtnis nach 764.2 nicht zum Pflichtteil beizutragen. Es ist also mit einer besonderen Bestandskraft ausgestattet.
Ja, das meiste, was du sagst, lautet, das ist eben kein Pflichtteil.
Ich will ja nur darstellen,
neben, zusätzlich,
wie das erfüllt der nicht. Oberste Gerichtshof darstellt. Und
kommt eine sehr eben, sorgfältige Entscheidung.
Ich finde sie total schön
eine sehr sorgfältige Entscheidung,
dass man die liest, weil sowohl Sinn und Zweck und Charakter des Pflegevermächtnisses sehr schön dargestellt ist, auch die bisherige Rechtsprechung ganz gut dargestellt ist und auch der grundsätzliche Zweck des Pflichtteilsrechts schön dargestellt ist. Und ich finde, die Entscheidung ist daher lesenswert. Jedenfalls kommt er zu dem Ergebnis, dass der aus einem Pflegevermächtnis Berechtigte bei unzureichender Verlassenschaft nicht den Geschenknehmer analog § 789 ABGB in Anspruch nehmen kann. Und ich möchte nur noch einmal sagen, dass man das einmal probiert hat in Richtung des obersten Gerichtshofs, war natürlich eine kreative Idee, aber durchaus gerechtfertigt, weil es hat zu der Frage drei Literaturstimmen gegeben und zwei haben diese Analogie immerhin befürwortet und eine Stimme war dagegen. Das heißt, es war überhaupt nicht abwegig, das einmal zu versuchen. Und wir sehen einfach, so wie du das vorhin schon gesagt hast, an diesem Beispiel, an diesem Fall, ich glaube, das Ergebnis kann man überhaupt nicht, muss man gar nicht weiter besprechen, aber einfach wie immer wieder jetzt noch immer und noch sicher längere Zeit neue Fragen, die sich durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 ergeben haben, langsam erforscht werden und immer mehr Rechtsklarheit in dem trüben Recht, wie du es genannt hast, entsteht.
Ja, absolut. Eine sehr schöne Entscheidung, also jetzt von der Qualität hervorragend gemacht. Ich meine jetzt gar nicht das Ergebnis. Die Arbeit der Rechtsvertreter, ich war nicht beteiligt, aber von beiden Seiten vollkommen nachvollziehbar und richtig. Man muss das probieren. In der Literatur gespalten, Die Meinungen hast du richtig beschrieben. Es gab noch relativ wenig dazu.
Ja.
Die Entscheidung ist dementsprechend auch diesbezüglich sehr gewichtig. Ja, ich glaube, an der Stelle fürs Publikum, die jetzt zum Teil ja nicht aus Profis besteht, wir erkennen oder sollten uns das vor Augen halten, dass im Bereich des bürgerlichen Rechts, im Bereich des Zivilrechts, der äußerst mögliche Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen nicht unbedingt das Ende der Rechtsfindung darstellen. Wenn der Nachweis, und was heißt Nachweis, die Überzeugung des Richters, des Höchstgerichts gelingt, dass der Wortlaut des Gesetzes planwidrig unvollständig ist, eine planwidrige Lückenhaftigkeit der Lex scripta der Gesetzesbestimmungen vorliegt, dann ist, was ja für einen Öffentlich-Rechtler irritierend sein mag, die ergänzende Rechtsfortbildung durch das Gericht möglich. Nämlich eine Lückenfüllung, die planwidrige Lücke wäre zu füllen durch die Anwendung einer Norm, die gar nicht für diesen Fall gedacht ist, aber aufgrund der Wertungsgleichheit sinngemäß zur Anwendung kommen kann. Und darüber wurde hier diskutiert. Hier wurde erster Schritt, in der Literatur wurde eben die Behauptung aufgestellt und der Versuch unternommen, dies zu begründen, dass hier das Recht planwidrig lückenhaft ist, dass es einer Ergänzung bedarf, dahingehend, dass dieser Anspruch ebenfalls diesen sehr exotischen Schutz des 789 erhält, also eine besondere eigentlich Anfechtungsregelung, die für Pflichtteilsberechtigte zugunsten von Pflichtteilsberechtigten angeordnet ist. Und sagen wir mal so, ich habe mich dazu nicht geäußert, ich habe es nicht umfassend untersucht, aber ich bin mit der Entscheidung persönlich sehr einverstanden, denn der 789, dieses Vorgehen gegen Beschenkte, die möglicherweise ihre Schenkung, dieses Geschenk erhalten haben, Jahrzehnte rückgängig, das ist ungewöhnlich im Bereich des allgemeinen Anfechtungsrechts nach der Exekutionsordnung oder Insolvenzordnung. Und es ist angeordnet für einen ganz engen Kreis zugunsten der Pflichtteilsberechtigten. Beim Pflegevermächtnis ist der Personenkreis, der in Frage kommt, viel größer. Wie differenziert man das da? Da gibt's dann gäbe es viele Folgefragen.
Und vielleicht, Entschuldigung, noch einen Aspekt. Einerseits der Kreis der Berechtigten ist ein anderer, aber zweitens auch die Höhe des Pflegevermächtnisses steht in keinem Konnex zum Wert des Nachlasses und zur Schenkung. Mhm. Und das halte ich auch für einen ganz entscheidenden Aspekt.
Aber wir sollten nicht so tun, als ob wir hier irgendwie der Olympus wären. Es gibt, sagst du noch, es gibt da Kollegen, die sehr interessante wissenschaftliche Beiträge, die sich damit beschäftigt haben.
Zu der Frage?
Ich glaube, kann es sein, ein Kollege Hahn und Kur war...
Baldovini befürwortet.
Genau, Baldovini, der Mann hat ein Buch geschrieben über das Pflegevermächtnis, eine Monographie.
Schindel ebenfalls.
Schindel eben auch für die Analogie Hahn und Kur dagegen.
Spricht sich dagegen aus.
Und jetzt jüngst, ich glaube im aktuellen Heft der Notariatszeitung noch ein Beitrag, der von zwei Kollegen,
Klasse.
Der, ich glaube es ist ein Besprechungsaufsatz vom Kollegen Brunner, bin mir jetzt aber nicht sicher, zu mehr Kulpa, Assistenten von der Frau Dekanin übrigens, die dem OGH beipflichten, wenn sie die Kollegen mögen es mir verzeihen, ich werde den Namen nachliefern, aber lesenswert, weil man die verschiedenen Argumente sehr schön nachspüren kann. Irgendeiner muss es entscheiden, zweiter Senat. Lieber Andreas, das wäre unsere erste Glossenfolge.
Jawohl.
Das danke dir sehr. Das nächste Mal einmal Klima. Also,
ja. Danke. Danke.